Bill Bryson. Eine kurze Geschichte von fast allem. Die großen Fragen des Lebens. Wo kommen wir her? Wie entstand das Universum? Was ist das Universum überhaupt? Viele große Wissenschaftler und Denker haben sich seit Jahrhunderten an einer Antwort versucht. Und erst jetzt kommen wir der Lösung ganz langsam näher. Von der Entstehung des Universums und der Erde bis hin zum Leben auf unserem Planeten, von Newton über Einstein und Curie bis hin zu Max Planck. In den folgenden Blinks kannst du dein naturwissenschaftliches Grundwissen auffrischen. In Bill Brysons Interpretation dauerte der Urknall ungefähr so lange, wie es dauert, ein Sandwich zu machen. Um die Größe des Universums zu verdeutlichen, verwandelt er kurzerhand alle Galaxien in Tiefkühlerbsen und füllt damit einen Hörsaal auf. Mit solchen Analogien kommst du den großen Theorien der Physiker und Astronomen sicher etwas näher. Blink Nummer 1. Big Bang. Die relativ junge Urknalltheorie geht davon aus, dass unser Universum innerhalb von Sekunden plötzlich da war. Fangen wir ganz am Anfang an. Wie ist unsere Welt überhaupt entstanden? Die Geschichte vom Urknall kennt heute jedes Kind. Doch die wenigsten wissen, dass diese Theorie noch sehr jung ist. Sie stammt aus dem Jahr 1965 und wurde eigentlich durch einen merkwürdigen Zufall aufgeworfen. Damals experimentierten zwei Astronomen mit einer neuen Kommunikationsantenne, doch irgendwie schien die nicht zu funktionieren. Sie gab ständig ein komisches Rauschen von sich, das die Arbeit der beiden Wissenschaftler unmöglich machte. Doch als sie begannen, das merkwürdige Rauschen genauer zu untersuchen, fanden sie ganz erstaunliche Dinge heraus. Das Rauschen stammte von einem Ort, der 90 Milliarden Billionen Meilen entfernt war und war im gleichen Moment wie unser Universum entstanden, während des Big Bangs. Die Urknalltheorie besagt, dass unser Universum aus einem einzigen Punkt im Nichts entstand, einer sogenannten Singularität. Eine Singularität ist so kompakt, dass sie keine Dimensionen hat. In ihr gibt es weder Raum noch Zeit, aber dennoch die gesamte Masse des Universums. Die Wissenschaft hat keine Ahnung, was genau dann zum Urknall geführt hat, aber sie ist sich ziemlich sicher, was während und nach diesem großen Knall passiert ist. Der Urknall führte dazu, dass sich die gesamte Materie in der Singularität extrem schnell ausdehnte. Das Universum verdoppelte am Anfang alle 10 hoch minus 34 Sekunden seine Größe. Der Druck dieser Explosion war so enorm, dass sich das Universum heute noch ausdehnt und die Galaxien sich langsam immer weiter voneinander entfernen. In den ersten Minuten nach dem Urknall entstanden 98% der gesamten Materie, die es heute gibt. Die Gesetze der Physik wurden festgelegt und ein Universum, das mindestens 100 Milliarden Lichtjahre groß war, erschien plötzlich aus dem Nichts. Schon nach wenigen Minuten hatte alles eine relativ genaue Gestalt angenommen. Im Prinzip dauerte die Entstehung des Universums ungefähr so lange, wie es dauert, ein vernünftiges Sandwich zu machen. Blink Nummer 2. Ist da jemand? Das Universum ist so groß, dass es vermutlich noch andere intelligente Lebensformen beherbergt. Das Universum ist ziemlich groß. Es ist sogar so groß, dass wir es uns mit unseren kleinen Gehirnen eigentlich nicht vorstellen können. Aber wir können es zumindest einmal versuchen. Die Astronomen glauben heute, dass es im sichtbaren Universum ca. 140 Milliarden Galaxien gibt. Wenn jede Galaxie eine Tiefkühlerbse wäre, könnten wir damit einen großen Hörsaal komplett ausfüllen. Der erste, der entdeckt hat, dass es nicht nur die Milchstraße, sondern auch noch andere Galaxien gibt, war übrigens Edwin Hubble, nach dem auch das bekannte Teleskop benannt ist. Er zeigte 1924, dass eine Himmelskonstellation, von der alle dachten, dass es sich dabei um eine Gaswolke handelte, in Wirklichkeit eine Galaxie war, die über 900.000 Lichtjahre entfernt ist. Mit dieser Entdeckung war schlagartig klar, dass das Universum viel größer sein muss, als wir es vorher geahnt hatten. Schon allein aufgrund der unglaublichen Größe ist es ziemlich wahrscheinlich, dass es irgendwo da draußen intelligentes Leben gibt. Es sieht sogar so aus, als hätte der bekannte Astronom und Professor Frank Drake recht gehabt, als er 1961 vermutete, dass es Millionen Zivilisationen gibt. Diese Zahl hatte Drake gewissenhaft ausgerechnet. Er nahm die Anzahl der Sterne und filterte die Menge heraus, die wahrscheinlich Planetensysteme besitzen. Die Anzahl teilte er durch die Summe von Systemen, auf denen theoretisch Leben entstehen könnte. Das Ergebnis teilte er wiederum durch die Wahrscheinlichkeit, mit der Leben irgendwann Intelligenz entwickelt. Nach jeder Division wird die Zahl enorm viel kleiner, doch selbst mit den konservativsten Schätzungen liegt das Ergebnis immer noch bei über einer Million. Die Größe des Universums macht intelligentes Leben anderswo sehr wahrscheinlich. Allerdings ist dieses Leben eben auch sehr weit weg von uns. Drake schätzte die Entfernung zu unserem nächsten Nachbarn auf mindestens 200 Lichtjahre. Das bedeutet, selbst wenn uns diese Nachbarzivilisation mit ultraeffektiven Teleskopen beobachten könnte, würde sie die Erde von vor 200 Jahren sehen. Blink Nummer 3. Keine runde Sache. Newton war der Erste, der die Bewegung und die Form der Erde erklärte. Es sieht also so aus, als wären wir zwar theoretisch nicht allein im Universum, praktisch aber schon. Begnügen wir uns also erst einmal mit dem Spatz in der Hand und sehen uns an, was wir eigentlich so über unseren eigenen Heimatplaneten wissen. Der Mann, der die Wissenschaft über die Erde am meisten vorangebracht hat, war Isaac Newton. Er galt als ziemlicher Exzentriker, der sich auch schon einmal eine Nadel ins Auge bohrte und solange er konnte in die Sonne starrte. Abgesehen davon war er aber auch ein brillanter Mathematiker. Mit seinem bahnbrechenden Werk Philosophiae Naturalis Principia Mathematica veränderte er die Mathematik für immer. Das Buch erschien 1687. In ihm stellt Newton die drei Gesetze der Bewegung sowie das Gravitationsgesetz vor. Dieses Gesetz besagt, dass sich alle Körper im Universum gegenseitig anziehen und bildet damit die Grundlage für unser Verständnis des Alls. Außerdem ermöglichten die Newtonschen Gesetze die Folgerung, dass die Erde nicht vollkommen rund ist. Durch die Erdumdrehung muss der Planet an den Polen etwas zusammengedrückt werden und am Äquator etwas breiter sein. Diese Erkenntnis enttäuschte vor allem die Franzosen, denn die waren bisher sehr stolz auf ihren Astronomen Jean Picard gewesen, der mit Hilfe der Methode der Triangulation den Umfang der Erde bestimmt hatte. Die Erkenntnisse von Newton machten seine Ergebnisse leider auf einen Schlag vollkommen wertlos. Newton hat also die Vermessung der Welt auf eine völlig neue Ebene gehoben. Mit wenigen Gesten erklärte er nicht nur die Bewegung und Form der Erde, sondern auch die Bewegungen der Planeten, die Gezeiten der Ozeane und warum wir durch die Erdumdrehung nicht einfach ins All geschleudert werden. Blink Nummer 4. Lange Halbwertszeit. Felsen und Fossilien zeigten uns, dass die Erde alt ist, aber erst die Radioaktivität verriet uns, wie alt genau. Jetzt war also ungefähr klar, wie groß die Erde ist, welche Form sie hat und wie sie sich bewegt. Aber wie alt ist sie eigentlich? Diese Erkenntnis hat die Menschheit erst vor relativ kurzer Zeit erlangt. Geologen waren sich schon lange sicher, dass die Erde ziemlich alt sein müsste. Sie hatten die verschiedenen Gesteinsschichten entdeckt und konnten bestimmen, in welchen Erdzeitaltern sie entstanden waren. Wie lange diese Erdzeitalter allerdings gedauert und wann genau sie stattgefunden hatten, das konnten sie nicht genau sagen. Zur Wende des 20. Jahrhunderts begannen Paläontologen einen neuen Versuch, das Alter der Erde anhand des Alters von Knochen zu bestimmen. Leider war ihr Ergebnis nicht besonders genau. Irgendwas zwischen 3 Millionen und 2,4 Milliarden Jahren mussten diese Knochen auf dem Buckel haben. Eine genauere Antwort auf diese Frage gab es erst ziemlich spät, sogar lange Zeit nachdem weniger wichtige Dinge wie Instant-Kaffee oder das Fernsehen erfunden waren. Dabei half die Entdeckung der Radioaktivität, die 1896 erstmals von Marie und Pierre Curie nachgewiesen wurde. Der Physiker Ernest Rutherford interessierte sich für diese neu entdeckte Strahlung und fand heraus, dass radioaktive Elemente sehr langsam zerfallen und dass es immer genau gleich viel Zeit braucht, bis sie nur noch halb so radioaktiv sind. Anhand dieser Halbwertszeit konnte er nun endlich das Alter von bestimmten radioaktiven Materialien bestimmen. Er testete ein Stück Uran in seinem Labor und kam auf ein Alter von 700 Millionen Jahren. Ein noch genaueres Ergebnis erhielt der Geochemiker C.C. Patterson erst 1956, als er mit dieser Methode alte Meteoriten untersuchte. Er bestimmte das Erdalter auf 4,5 Milliarden Jahre. Das lag schon sehr nah an dem Alter, auf das sich die Wissenschaft heute geeinigt hat. Blink Nummer 5. Relativ wichtig. Einsteins Relativitätstheorie hat viel dazu beigetragen, wie wir das Universum heute verstehen. Der nächste, der nach Newton unser Verständnis von physikalischen Zusammenhängen revolutionierte, war Albert Einstein, auch wenn der zunächst nicht wie ein besonders vielversprechender Kandidat dafür aussah. Er vermasselte seine Aufnahmeprüfung für die Universität und begann, in einem Patentamt zu arbeiten. Dort machte er nebenher mit seiner physikalischen Forschung ernst und veröffentlichte 1905 einen Bericht, der die Welt komplett verändern sollte. In seiner speziellen Relativitätstheorie wies Einstein nach, dass die Zeit relativ ist. Eine Idee, die für die meisten Menschen ziemlich schwer zu begreifen ist, weil sie unseren alltäglichen Erfahrungen widerspricht. Eine Sekunde dauert nun mal eine Sekunde, egal was wir mit der Uhr anstellen. Trotzdem hat Einstein recht und seine Theorie hatte riesigen Einfluss auf das Verständnis von Licht, Schwerkraft und dem Universum selbst. Ganz kurz gefasst besagt die spezielle Relativitätstheorie, dass die Lichtgeschwindigkeit immer konstant ist. Auch wenn ein Beobachter sich unterschiedlich schnell bewegt, die Lichtgeschwindigkeit bleibt gleich. Das bedeutet, wenn jemand sich sehr schnell bewegt, dann wird für ihn die Zeit langsamer. Noch komplizierter ist Einsteins allgemeine Relativitätstheorie, die sich mit der Gravitation beschäftigt. Einstein begann darüber nachzudenken, als er einen Dachdecker vom Dach fallen sah. Denn bisher konnte er die Gravitation mit seiner speziellen Relativitätstheorie nicht ausreichend erklären. 1917 führte er daher das Konzept der Raumzeit ein. Wir können uns die Raumzeit ein bisschen wie eine gespannte Gummifolie vorstellen. Wenn wir auf so eine Folie einen Stein legen, dann dellt sie sich an dieser Stelle etwas ein. Genau das machen schwere Objekte, wie zum Beispiel die Sonne mit der Raumzeit. Wenn wir jetzt eine kleine Murmel um den Stein auf der Folie kreisen lassen, wird sie nach und nach immer mehr vom Stein angezogen. Die Anziehungskraft ist also nichts anderes als eine Auswirkung einer Krümmung in der Raumzeit. Seit Newton war bekannt, dass es die Gravitation gibt und welchen Gesetzen sie folgt. Warum das so ist, erklärte dann Einstein mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Blink Nummer 6. Mal ganz was anderes. Die Quantentheorie erklärt die subatomare Welt und erzeugt ein zweites Set von physikalischen Gesetzen. Das Universum und seine Bewegungen konnten wir mit Newton und Einstein schon ziemlich gut erklären. Es gab aber einen Bereich, in dem die Gesetze vollkommen außer Kraft zu sein schienen, die subatomare Welt. Wenn wir nur die Gesetze von Newton und Einstein hätten, dürfte es zum Beispiel keine Atome geben. Denn dann würden die Elektronen, die um den Atomkern kreisen, ständig ineinander krachen und die positiv geladenen Protonen im Kern würden sich gegenseitig abstoßen und alles auseinanderfallen lassen. Daher stellte der deutsche Physiker Max Planck im Jahr 1900 eine Quantentheorie vor. Sie besagte, dass Energie keine konstante Angelegenheit ist, sondern in kleinen Paketen namens Quanten existiert. Diese Quanten müssten Partikel sein, die kleiner als Atome sind. Diese Idee blieb lange Zeit sehr theoretisch, bis im Jahr 1926 der deutsche Physiker Werner Heisenberg die Quantenmechanik entwickelte. Dabei handelt es sich um eine Forschungsrichtung, die in der Lage ist, das seltsame Verhalten von Atomen zu erklären. Herzstück der Quantenmechanik ist das Prinzip der Unschärferelation. Es besagt, dass das Elektron auch als wellenförmige Bewegung beschrieben werden kann. Das klingt kompliziert. Es wird gleich noch ein wenig komplizierter, denn die Unschärferelation besagt gleichzeitig, dass wir nicht genau sagen können, wo genau sich ein Elektron in einem bestimmten Moment befinden wird. Wir wissen nur, mit welcher Wahrscheinlichkeit es sich an einem Ort befindet. Das ist wirklich schwer vorstellbar. Trotzdem muss es so sein, denn nur so lässt sich erklären, dass Elektronen nicht ständig miteinander kollidieren. Die Einführung der Quantentheorie bedeutete, dass es in der Physik plötzlich zwei Gesetzessammlungen gab, die nebeneinander existieren. Eine für das gesamte Universum und die Dinge, die wir sehen können, und eine für die Dinge, die nur so groß sind wie ein Atom oder noch kleiner. Alle Gesetze wirken nur in ihrem jeweiligen Bereich und sind in dem anderen vollkommen außer Kraft gesetzt. Das wurmte Einstein so sehr, dass er sein gesamtes restliches Leben mit dem Versuch verbrachte, die beiden Theorien unter einen Hut zu bekommen. Leider erfolglos. Blink Nummer 7. Da stimmt die Chemie. Das Leben auf der Erde begann und entwickelte sich durch chemische Reaktionen. Jetzt haben wir schon einen ziemlich guten Überblick darüber, was die Wissenschaft uns zum Universum sagen kann. Dann widmen wir uns einmal der zweiten großen Frage, der nach dem Leben. Wie ist das denn entstanden? Im Prinzip war es ungefähr so, als würden sich verschiedene Zutaten in deiner Küche aus irgendwelchen Gründen selbst zusammenmixen und aus sich einen Kuchen backen. Dieser Kuchen würde sich dann aufteilen und so würden immer wieder neue Kuchen entstehen, jeder ein bisschen anders als der vorherige. Das ist in der Tat ein ziemlich unwahrscheinliches Ereignis. Es ist sogar so unwahrscheinlich, dass es bisher auf der Erde erst einmal passiert ist, nämlich als das Leben entstand. Wir können dieses Ereignis am besten durch verschiedene chemische Prozesse erklären. Es waren nicht Butter, Eier und Mehl, die sich plötzlich vermischten, sondern verschiedene Moleküle wie zum Beispiel Aminosäuren. Und das ist jetzt wiederum gar nicht so ungewöhnlich. Ständig finden verschiedene Moleküle in der Natur auf einzigartige Weise zusammen. Denken wir nur an die Schneeflocken, von denen keine aussieht wie die andere, oder an die Saturnringe, die alle einzigartig sind. Komplexität, die sich zu Mustern zusammenfindet, ist in unserer Welt keine Seltenheit. Die Aminosäuren verbanden sich also irgendwann so, dass aus ihnen Proteine entstanden, der Stoff, aus dem die Lebewesen sind. Tatsächlich besteht jedes Lebewesen, ob Karotte oder Einstein, aus nur vier Elementen. Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff. Der entscheidende Moment passierte dann vor ca. 4 Milliarden Jahren. Irgendein Chemikalienbündel schaffte es, sich aufzuspalten und damit den ersten genetischen Code von einem Lebewesen auf ein anderes zu übertragen. Die ersten 2 Milliarden Jahre gab es nur Bakterien. Erst als sie begannen, Wassermoleküle anzuzapfen, entstand die Photosynthese und mit ihr die Pflanzen. Die Welt begann sich nach und nach mit Sauerstoff anzufüllen und je mehr es davon gab, desto komplexer wurden die Lebensformen. Auch heute unterteilen sich die Lebewesen noch in zwei Arten. Solche, die wie wir Sauerstoff konsumieren und solche, die ihn wie die Pflanzen produzieren. Blink Nummer 8. Unsichtbare Mitbewohner. Bakterien sind die häufigste Lebensform auf der Erde und wir verdanken ihnen unser Leben. Die Hälfte der Zeit bestand das komplette Leben auf der Erde also aus Bakterien. Und nur weil sich jetzt komplexere Formen des Lebens entwickelt haben, heißt das noch lange nicht, dass die Bakterien weniger geworden oder weg sind. Ganz im Gegenteil, sie sind überall. In deiner Umwelt, auf deiner Haut, in deinem Körper. Egal wie oft wir uns desinfizieren und waschen und ob wir antibakterielle Müllbeutel verwenden, die kleinen Dinger sind überall. Ein gesunder Mensch hat zum Beispiel alleine auf seiner Haut über 1 Billion Bakterien. Es ist auch kein Wunder, dass es so viele von ihnen gibt. Schließlich hatten sie lange genug Zeit, sich zu entwickeln und sich zu spezialisieren. Bakterien sind die häufigste Lebensform auf der Erde. Wenn wir das Gewicht aller Lebewesen auf der Welt zusammenzählen, wären 80% dieses Gewichts Bakterien. Bakterien sind auch ziemlich fortpflanzungsfreudig. Wofür wir durchschnittlich 9 Monate brauchen, schaffen Bakterien in weniger als 10 Minuten. Außerdem sind Bakterien extrem anpassungsfähig. Wir finden sie in den unterschiedlichsten unwirtlichen Lebensräumen, von unserem eigenen Verdauungstrakt bis hin zu den Tanks, in denen radioaktiver Müll gelagert wird. Bakterien sind überall. Wir sollten uns nicht zu sehr vor ihnen fürchten, denn wir verdanken ihnen unser Leben. Wir brauchen Bakterien, damit sie unseren Müll recyceln, unser Wasser reinigen, unseren Boden fruchtbar machen und die Nahrung in unserem Bauch in wertvolle Vitamine und Zucker zerlegen. Die allermeisten Bakterien sind für den Menschen entweder nützlich oder harmlos. Nur eines von 1000 ist schädlich. Doch schon dieses Tausendstel reicht aus, um Bakterien zum drittgrößten Killer auf der Welt zu machen. Tuberkulose, Cholera oder Hirnhautentzündung werden zum Beispiel durch Bakterien ausgelöst. Bakterien bauen keine Städte und wissen auch nichts von der Relativitätstheorie, aber ohne Bakterien würden wir das auch nicht tun. Blink Nummer 9. Hartes Pflaster. Die Erde ist nicht besonders lebensfreundlich. Es ist ein Wunder, dass wir hier überhaupt leben. Aus den Bakterien entwickelten sich dann immer komplexere Lebensformen und schließlich die Menschen, die nach und nach den ganzen Planeten beschlagnahmen. Den ganzen Planeten? Naja. Tatsächlich ist die Erde alles andere als der perfekte Ort für Menschen. Der größte Teil unseres Planeten ist für uns Menschen schon einmal komplett unbewohnbar, weil wir weder unter Wasser noch ohne festen Boden unter den Füßen leben können. Das klingt logisch, doch es gibt Menschen, die auch das beweisen wollten. Die beiden Wissenschaftler John und Jack Haldane, Vater und Sohn, führten dazu Anfang des 20. Jahrhunderts einige Experimente an sich selbst durch. Jack baute eine Dekompressionskammer, um das Leben im tiefen Wasser zu simulieren und vergiftete sich sogar selbst mit dem erhöhten Sauerstoffgehalt, der dort unten herrscht. Das Ergebnis war eindeutig. Wer dort unten leben möchte, bricht sich zumindest einige Wirbel. Und selbst auf der Landoberfläche haben wir nicht die freie Auswahl. Tatsächlich sind nur ca. 12% des Landes für uns bewohnbar. Pole, Wüsten, trockene und sumpfige Gebiete sowie steile Berge fallen weg. Gleichzeitig ist es ein Wunder, dass wir überhaupt einige Gegenden dieses Planeten bewohnen können. Wenn wir uns die bekannten Planeten ansehen, gibt es nur sehr wenige, auf denen Leben theoretisch möglich wäre. Dazu muss ein Planet einige ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Erstens muss der Planet den richtigen Abstand von seiner Sonne haben, sodass nicht alles verbrennt oder gefriert. Außerdem muss er eine Atmosphäre besitzen, die ihn von der kosmischen Strahlung beschützt und eine Plattentektonik, die die Oberfläche regelmäßig erneuert. Es ist außerdem wichtig, dass der Planet einen Mond hat, denn nur so dreht sich ein Planet auf eine Weise, die Leben ermöglicht. Und schließlich ist auch noch das richtige Timing wichtig. Es waren schließlich mehrere komplexe Ereignisse notwendig, die die Existenz des Menschen überhaupt erst möglich machten. So betrachtet haben wir ziemliches Glück, dass es uns gibt. Blink Nummer 10. Du Lauch. Trotz der unzähligen Spezies auf der Erde sind wir uns alle relativ ähnlich. Die Vielfalt des Lebens auf der Erde ist erstaunlich. Es gibt die winzigen Bakterien, riesige Elefanten und Wale, gruselige Tiefseefische, wunderschöne Pfauen und unzählige weitere faszinierende Tiere und Pflanzen. Tatsächlich gibt es so viele unterschiedliche Arten, dass niemand weiß, wie viele es eigentlich sind. Schätzungen reichen von 3 bis zu 200 Millionen. Einem Bericht im Economist zufolge sind bisher vermutlich immer noch 97% der Spezies auf unserem Planeten unentdeckt. Und obwohl diese Lebewesen so vielfältig und unterschiedlich erscheinen, sind wir uns doch genetisch alle relativ ähnlich. Warum das so ist, konnte Charles Darwin mit seiner Theorie der natürlichen Auslese erklären. In seinem 1859 erschienenen Buch über die Entstehung der Arten stellte er seine Evolutionstheorie vor, die besagt, dass jede Art durch natürliche Auslese aus einer anderen entstanden ist. Daraus folgt logischerweise, dass alle Arten auf der Erde sich bis auf einen ersten gemeinsamen Vorfahren zurückverfolgen lassen. Ein Blick auf die Gene der Lebewesen bestätigt das. Alles Leben auf der Erde ist in Wirklichkeit eines. Wenn wir die DNA von 2 Menschen miteinander vergleichen, dann sind ihre Sequenzen zu 99,9% identisch. Und auch über die Artengrenzen hinweg sind die Unterschiede nicht so groß. Wir alle teilen ca. 50% unseres Erbgutes mit Bananen, 60% unserer DNA sind exakt gleich wie bei Fruchtfliegen und nur magere 10% unterscheiden uns von Mäusen. Tatsächlich scheinen die Grenzen zwischen den Arten langsam wieder zu verschwimmen. So ist es zum Beispiel Gentechnikern schon gelungen, menschliche DNA in die Zellen von Fliegen zu implantieren. Die Zellen nahmen die DNA an, als ob es ihre eigene wäre. Bis zu einem Horrorszenario wie in dem Film Die menschliche Fliege ist es zwar noch weit hin, doch dieses Experiment zeigt, dass alles Leben auf der Erde eng miteinander verwandt ist. Blink Nummer 11. Stille Wasser. Wir wissen erstaunlich wenig darüber, wie das Leben in den Ozeanen funktioniert. Was die Entstehung und Entwicklung des Lebens auf der Erde betrifft, ist die Wissenschaft also schon ziemlich weit. Dabei hat sie allerdings einen Bereich bisher fast vollkommen ausgeblendet: die Ozeane und das Leben unter Wasser. Das erscheint merkwürdig, denn schließlich leben wir auf dem blauen Planeten und unsere Körper bestehen selbst zu 65% aus Wasser. Trotzdem hat die Wissenschaft für sehr lange Zeit die Ozeane einfach komplett ignoriert. Die erste Mission, die zum Ziel hatte, die Meere wissenschaftlich zu untersuchen, startete erst im Jahr 1872 in England. Damals wurde ein ehemaliges Kriegsschiff auf eine 3-jährige Reise um die Welt geschickt, mit dem Ziel, Wasserproben zu nehmen und neue Arten in den Ozeanen zu finden. Diese Reise war der Startschuss der neuen wissenschaftlichen Disziplin, der Ozeanographie. Bis 1930 kratzte diese Wissenschaft aber im wahrsten Sinne des Wortes nur an der Oberfläche. In diesem Jahr entwickelten die beiden amerikanischen Abenteurer Barton und Beebe die Tiefseetauchkugel. In dieser kleinen eisernen Kammer schafften die beiden es zunächst bis in 183 Meter Tiefe zu tauchen. 1934 waren sie schon bis auf über 900 Meter vorgedrungen. Leider waren die beiden keine ausgebildeten Wissenschaftler. Daran lag es wohl auch, dass sie keine besonders gute Beleuchtung mit an Bord hatten und aus der Tiefe nur sehr wenig Konkretes berichten konnten. Es sei sehr dunkel da unten und es gäbe viele merkwürdige Dinge. Das nahmen die echten akademischen Wissenschaftler nicht besonders ernst und ignorierten die beiden. Heute liegt der Tiefenrekord bei über 10 Kilometer, doch wir wissen immer noch nicht viel mehr über die Tiefsee. Wir haben bessere Karten von der Marsoberfläche als vom Meeresgrund und immer noch so gut wie keine Ahnung, was dort unten alles lebt. Es könnten bis zu 30 Millionen Arten im Meer leben, von denen wir bisher nur den kleinsten Teil zu Gesicht bekommen haben. Blink Nummer 12. Tanz auf dem Vulkan. Asteroiden, Vulkane und Erdbeben stellen eine ständige Bedrohung für das Leben auf der Erde dar. So sieht es also momentan aus mit dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Und wie geht es weiter? Das weiß natürlich niemand, doch es gibt einige Gefahren, die ständig wie ein Damoklesschwert über dem Leben auf der Erde schweben. Es könnte zum Beispiel sein, dass wir von einem Asteroiden getroffen werden. Das sind felsige Objekte, die sich in einem Gürtel zwischen Mars und Jupiter bewegen. Es schweben mindestens 1 Milliarde von ihnen durchs All. Über 100 Millionen größere Asteroiden kreuzen regelmäßig den Orbit der Erde. Schätzungen zufolge sind 2000 von ihnen groß genug, um jede Zivilisation auf der Erde zu vernichten. Leider sind wir auch nicht besonders gut darin, diese Asteroiden vorherzusagen. Es könnte sein, dass jede Woche 2 oder 3 größere Asteroiden knapp an der Erde vorbeischrammen, ohne dass irgendjemand etwas davon bemerkt. Gefahr droht uns aber nicht nur von außen, sondern auch von innen. Sowohl Erdbeben als auch Vulkane könnten uns ziemlich gefährlich werden. Erdbeben könnten entgegen der weit verbreiteten Meinung eigentlich überall passieren. Die meisten ereignen sich dort, wo zwei tektonische Platten aufeinandertreffen und sich langsam verschieben. Das ist zum Beispiel der Fall in Tokio, das sogar auf der Grenze von drei solcher Platten liegt. Es gibt aber auch die sogenannten Intraplattenbeben. Sie finden mitten auf einer tektonischen Platte statt und kommen aus Regionen, die viel tiefer liegen. Daher ist es komplett unmöglich, vorherzusagen, wann und wo sie passieren werden. Ebenso kompliziert ist die Prognose darüber, wann ein bestimmter Vulkan ausbrechen wird. Das beste Beispiel dafür ist der Ausbruch des Mount St. Helens in Washington im Jahr 1980. Bei diesem Ausbruch wurden 56 Menschen getötet, obwohl sowohl die Regierung als auch Wissenschaftler diesen Vulkan dauerhaft beobachteten. Vor allem für US-Amerikaner wartet hier noch eine schlechte Nachricht. Unter dem Westen der USA befindet sich ein vulkanischer Hotspot, der schätzungsweise alle 6000 Jahre ausbricht. Bei einem Ausbruch würde er in einem Radius von 1600 Kilometern eine 3 Meter hohe Ascheschicht verteilen. Und der letzte Ausbruch war vor 6000 Jahren. Das waren die Blinks zu Eine kurze Geschichte von fast allem von Bill Bryson. Die Kernaussage dieses Buches lautet, dass in den letzten Jahrhunderten die Wissenschaft enorme Fortschritte darin gemacht hat, uns die großen Fragen nach dem Universum und dem Leben zu beantworten. Physik, Chemie und Biologie können uns viele Phänomene unserer Welt erklären, vom Urknall bis hin zur Artenvielfalt. So, und das war jetzt eine ganze Menge Input für dich und du wirst jetzt ganz sicher verstanden haben, wie unsere ganze Welt funktioniert. Wenn du jetzt auch noch verstehen möchtest, wie wir bei Blinkist funktionieren oder du Anregungen hast, was wir eventuell besser machen könnten, dann schreib uns einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Eine kurze Geschichte von fast allem und sag uns, was du denkst.